Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf Andreas Marquardt im Studio begrüßen, Autor und Vorstand des Ludwig von Mises Institut Deutschland. Das bedeutet, Sie sind ein Vertreter der österreichischen Schule. Ganz kurz auf den Punkt gebracht, marktliberal und gegen staatliche Interventionen. Wirklich ganz kurz auf den Punkt gebracht. Und dazu gehört auch, dass Sie sich gegen das staatliche Monopol auf unser Geld aussprechen. Kommen wir noch dazu. Geschrieben haben Sie mehrere Bücher bereits. Erstmal, warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden, und Crashkurs Geld, das ist das Aktuelle. Und auch wir sprechen über das Geld, das Geldsystem und was das alles mit unserer Umwelt zu tun hat und wie auch das Geldsystem unsere Umwelt belastet. Jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt dürfen Sie reden.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und zunächst einmal, was ist denn das Wichtigste, was ein geldnutzender Mensch, und ich denke 99,9% unserer Zuschauer nutzen Geld jeden Tag, wenn nicht bar, dann mit Karte. Was ist das Wichtigste, was ein geldnutzender Mensch über das Geldsystem verstehen muss?
Er muss verstehen, bezogen auf die heutige Situation, dass Geld aus dem Nichts entsteht, dass wir ein staatliches Geldmonopol haben, das heißt niemand andere als der Staat und seine Institutionen, EZB, darf Geld emittieren, und dass im Grunde das von der Theorie her ein Irrtum ist, weil Geld keine Schöpfung durch den Staat ist. Das hat Karl Menger, der Begründer der österreichischen Schule, schon 1871 dargelegt. Geld ist etwas, das aus dem Markt heraus entstanden ist. Und das sollten Geldnutzer in jedem Fall wissen.
Nun kann man sich kaum vorstellen, dass ein anderes Unternehmen oder gar eine private Institution oder wie auch immer Geld schöpft.
Das Geld ist ja heute dem Wettbewerb entzogen. Ich kann natürlich verstehen, dass wenn die Leute heute das Wort Wettbewerb hören, dass sie erst mal erschrecken, weil unser System, das heißt es ja immer, ist kapitalistisch, und da müssen wir was tun. Das sehen wir auch in den Fridays for Future Bewegungen, wenn der Kapitalismus kritisiert wird. Insofern habe ich Verständnis, wenn die Menschen da im ersten Moment zurückschrecken. Aber in jedem Bereich, wo Wettbewerb herrscht, entstehen gute Produkte. Und es gibt keinen Grund, dass das Geld beim Staat sein Monopol haben sollte. Und wir können ja durchaus nicht behaupten, dass wir gutes Geld haben. Sonst hätten wir nämlich seit der Euro-Einführung nicht schon alleine 30% Kaufkraftverlust gehabt. Obwohl es ja immer heißt, dieses Geld wäre stabil. Und man redet immer von Preisstabilität. Das ist nicht preisstabil. 30% minus.
Seit Emittierung des Euros.
Seit den Euro.
Es geht ja nicht nur darum, dass der Euro an Wert verloren hat. Ich habe mal nachgeschaut, und auch die Geldmenge hat sich über die letzten 16 Jahre, also nicht ganz nur Euro-Emittierung, hat sich verdoppelt.
Richtig,
ja. Könnten Sie mal erklären, was das für mich, für einen normalen Angestellten eigentlich bedeutet, dass sich die Geldmenge, und wir reden hier tatsächlich von dem Geld im Umlauf, richtig?
Auch Buchgeld auch.
Auch, ne? Buchgeld.
Klar. Was das, vor allen Dingen Buchgeld.
Was das bedeutet für einen Angestellten?
Also im Grunde lässt sich es relativ einfach formulieren, ist es vielleicht ein bisschen zynisch. Ich könnte jetzt zu Ihnen sagen, wenn sich Ihr Kontostand nicht verdoppelt hat im Zuge dieser Geldmengenverdopplung, dann sind Sie ein Verlierer jetzt hier gewesen, weil das Geld ist ja da, also hat es irgendjemand anders. Irgendjemand anders ist relativ zu Ihnen dann reicher geworden, oder umgekehrt, Sie sind relativ ärmer geworden. Aber das ist natürlich zu einfach. Geld ist nicht neutral, wenn es in die Welt kommt, wenn es geschöpft wird. Es ist einmal nicht neutral, wie es auf die Preise wirkt. Manche Preise steigen überhaupt nicht, manche fallen. Andere steigen umso mehr. Schauen Sie sich die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte an. Und zum anderen erreicht das Geld nicht jeden Marktteilnehmer, jeden Menschen gleichzeitig. Was sich jedenfalls sagen lässt, dass der Effekt in jedem Fall der ist, und der trifft die meisten in der Bevölkerung, dass nämlich Einkommen und Vermögen von der Kaufkraft her von unten nach oben transportiert wird. Und dieser Effekt hat einen ganz bestimmten Namen, benannt nach einem Bankier, der Cantillon-Effekt. Das heißt, diejenigen, die das neue Geld als erstes nutzen können, sind die Profiteure. Und da ist in jedem Fall der Staat dabei, auch die Banken selber, Großunternehmen, die wiederum gute Verbindungen haben. Und diejenigen, die in der Kette ganz am Ende stehen, einer Rentnerin irgendwo, die hat von dieser Ausweitung der Geldmenge definitiv gar nichts.
Dieses Argument habe ich tatsächlich schon mal gehört und ich tue mich ein bisschen schwer damit zu verstehen, warum Geld am Anfang offenbar einen anderen Wert hat, wenn es geschöpft wird, als am Ende.
Sie müssen sich vorstellen, dass das Geld letztendlich ja sukzessive durch die Volkswirtschaft sickert. Und derjenige, der das Geld als erstes in der Hand hat, das ist also jetzt blanke Theorie, aber die Theorie muss zunächst mal sein, um gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Derjenige, der das Geld als erster in der Hand hat, der kann natürlich noch zu ursprünglichen Preisen kaufen. Aber wenn sich das Geld nach und nach seinen Weg durch die Volkswirtschaft bahnt, lässt es die Preise höher steigen, als sie ohne Ausweitung der Geldmenge gewesen wären. Ergo sind die Erstempfänger des Geldes die Profiteure und diejenigen, die weiter hinten stehen und am Ende der Kette stehen, das sind in diesem ganzen Spiel, nenne ich es mal, die Verlierer.
Das heißt, der ganz normale Angestellte ist in diesem Fall der Verlierer?
Der Nettolohnempfänger gehört eher nach hinten, wobei wir natürlich hier auch wieder differenzieren müssen. Wenn jemand fleißig gespart hat, hat ein Aktiendepot, deswegen, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, das lässt sich nicht pauschalisieren. Wenn jemand fleißig gespart hat und hat intelligent Aktien gekauft, dann konnte er jetzt vielleicht auf die Art und Weise von der Geldpolitik der EZB, die natürlich die Assetpreise und Aktien sind nun mal ein Asset, nach oben getrieben hat, konnte auf die Art und Weise auch profitieren. Aber rein von der Theorie her, es gehört ein Angestellter, ein Rentner, ein nominaler Empfänger von Lohn oder auch Rentenleistungen eher zu den tendenziell Verlierern.
Und soweit ich weiß, nun ist diese Statistik, die ich jetzt aus hier oben aufrufe, etwas älter, haben in Deutschland ein ganz geringer Anteil von Personen Aktien tatsächlich.
Das ist richtig. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber Deutschland ist mit Sicherheit kein Aktienland. Deutschland ist ein Land, wo die Leute, habe ich natürlich aus eigener Erfahrung auch in vielen Gesprächen schon mitbekommen, die sind froh, wenn sie einen Ordner im Schrank haben und dann machen sie auf und da steht irgendwo, wir garantieren ihnen, dass sie in x Jahren. Und deswegen passiert natürlich momentan eines, durch diese Niedrigzinspolitik und diese Geldwertstabilitätspolitik, die ja über allem steht, findet natürlich momentan eine unglaubliche Enteignung der Geldhalter statt.
Sie haben gerade das Stichwort genannt, Stabilitätspolitik wird ja von der EZB auch immer propagiert. Sie kritisieren das.
Ich kritisiere das absolut. Geldwertstabilität ist für die Definition der EZB eine Preisinflation von nahe 2%. Rechnen Sie mal aus, über 10 Jahre, minus 2%, das hat aus meiner Sicht, und ich denke, auch die Zuschauer werden dem zustimmen, nichts mit Stabilität zu tun. Die EZB meldet Monat für Monat, wir haben es geschafft, Preisstabilität zu erreichen. Am liebsten hätten wir gerne noch mehr Inflation, das ist ja der Grund, warum die EZB immer wieder an den Zinsen nach unten schraubt. Und man vermeldet, wir haben keine Inflation und im Stillen werden die Geldmengen ausgeweitet. Im Grunde ist das, ja, man muss das eigentlich perfide nennen. Na, nach außen hin Stabilität vorzugaukeln und im Untergrund weite ich die Geldmengen aus. Die ganzen Krisen, die wir die letzten Jahrzehnte zurückblickend haben, ob das jetzt die Euro-Krise war, darf ich nicht sagen, weil sie ist im Grunde ja eigentlich nicht vorbei, sie ist ja nur kaschiert mit Geld. Asienkrise, das Platzen der Technologieblase im Jahr 2000. Das waren im Grunde keine Krisen des Kapitalismus, wie man es eigentlich glauben müsste, wenn man die Presse liest oder auch die Ökonomen hört draußen. Es waren im Grunde Krisen, die letztendlich durch eine Ausweitung der Geldmenge entstanden sind. Wenn ich die Geldmenge ausweite, sprich Geld aus dem Nichts entstehen lasse und den Zins absenke, unter den natürlichen Zins, dann lasse ich Investitionen oder stoße ich Investitionen an, die zuvor nicht rentabel waren. Das heißt, die aber im Anschluss auch davon abhängig sind, dass die Zinsen weiter unten bleiben. Das heißt, wenn ich diese Politik mal begonnen habe, wird es natürlich immer schwieriger, hier herauszukommen. Die Ausweitung der Geldmenge, wir haben den Staat vorhin als Hauptprofiteur, als einer der Hauptprofiteure genannt. Er kann natürlich stärker wachsen, als er sonst wachsen könnte. Wir haben Staatsquoten hier in der westlichen Welt von natürlich nicht überall, aber in Deutschland von nahe 50%.
Meinen Sie jetzt die Verschuldungsquote?
Nein, die Staatsquote. Das heißt, die Staatsquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt, wie viel letztendlich des Geldes, das hier gemessen wird, drinsteckt, wie viel durch Staatshand geflossen ist. Ach, und da sind wir bei nahe 50%.
Das war mir nicht klar, dass das so viel ist. Also was der Staat selbst quasi mit sich selbst erwirtschaftet. Also
erwirtschaftet, sagen wir, er nimmt uns Steuern ab, er schnimmt uns Steuern ab und dann gibt es wieder aus. Mhm. Oder er verschuldet sich und gibt das Geld aus. Das steckt ja letztendlich alles hier drin. Wir haben eine Sozialleistungsquote, die ist auf Rekordhoch. 1 Billion das im Jahr. Wir sind bei knapp 30% Sozialleistungsquote, rekordhoch. Und das nach Jahren, wo die Wirtschaft ja angeblich gut gelaufen ist, wo die Arbeitslosenquote nahezu auf Richtung Vollbeschäftigung geht. Und dann haben wir eine Sozialleistungsquote, es wird so viel Geld für Soziales ausgegeben wie noch nie zuvor. Da muss man sagen, das stimmt ja einiges nicht. Und einen Effekt, den man beim Geld vergisst, den habe ich hier im Buch auch Raum gewidmet habe, ist, dass letztendlich dieses Geldsystem auch die Menschen von ihrer Natur her, von ihrem Charakter her verändert. Den Menschen wird auf die Art und Weise letztendlich das Sparen und das Verzichten aberzogen, so hart das klingt. Weil im Grunde, wenn Geld nicht aus dem Nichts entstehen kann, muss in aller Volkswirtschaft, damit Investitionen getätigt werden können, damit längere Produktionswege gegangen werden, muss im Grunde erst einmal gespart werden. Das ist aber heute im Grunde nicht mehr notwendig, weil der Kredit entsteht ja im Geschäftsbankensystem aus dem Nichts.
Ich habe mal nachgeguckt, was teurer und was günstiger geworden ist. Kosten für Ratenkredite sind tatsächlich gesunken in den letzten 20 Jahren um 44%. Ich meine, das haben wir ja auch der Niedrigzinspolitik zu verdanken, wenn man das so sagen möchte.
Ja, aber wir greifen ja trotzdem, nochmal, man kann, Geld ist Tauschmittel und sonst nichts. Und ein Tauschmittel aus dem Nichts herzustellen, einen Moment mal drüber nachdenken und dann wird klar, dass man damit keinen Wohlstand herstellen kann. Man kann Scheinwohlstand herstellen, ja. Man kann Investitionen anstoßen, aber ich begebe mich auf einen Weg, wo ich immer mehr von diesem Geld auch abhängig werde. Das heißt, wenn es nicht mehr zu fließen beginnt, habe ich plötzlich ein Problem. Und wenn Sie Geldmengenentwicklung und Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes verfolgen, dann sehen Sie genau, dass in dem Moment, wenn die Geldmengen zurückgehen, auch die Volkswirtschaft ein Problem hat oder das Bruttoinlandsprodukt. Glasklar zu sehen in 2008. Na, die Geldmengen sind minimal geschrumpft und die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland 2009, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, lag bei -5%.
Gut, das war auch eine Krise, die wir da hatten,
eine handfeste Krise. Eine Krise, die mit billigem Geld zuvor oder Geld aus dem Nichts angefeuert wurde. Das heißt, die Krisen, die wir im Rückblick, die ich vorhin genannt habe, sind Krisen, die im Grunde der Geldsystematik zu schulden sind und nicht dem Markt, dem freien Markt. Das war nicht der freie Markt. Wir haben auch keinen freien Markt. Wir hatten vorhin schon mal über Kapitalismus gesprochen. Wir haben keinen Kapitalismus. Im Grunde genügt das Argument, dass wir praktisch nicht im Kapitalismus, sondern im Grunde im Geldsozialismus leben, genügt als Argument, dass das Geld als Bindemittel zwischen unzähligen von Menschen, jeden Tag, die miteinander Handel betreiben, weltweit, dieses Bindemittel, dieses Tauschmittel Geld, ist staatlich monopoliert und kann aus dem Nichts erzeugt werden. Dieses Argument sollte klar machen, dass wir im Grunde gar nicht, und es hat so viele negative Auswirkungen, dass wir im Grunde alleine mit diesem Argument sagen können, wir haben keinen Kapitalismus.
Mich würde jetzt interessieren, wir haben ja nach der letzten Krise 2008, die große Finanzkrise, jetzt sagen wir mal, nicht wirklich ein reinigendes Gewitter gehabt, wenn man das so nennen mag. Ja, also ein paar Banken hätten zumachen müssen, Unternehmen sicherlich auch. Es ist einfach weitergegangen, weil das billige Geld ja immer noch zu haben ist. Wir führen das weiterhin fort. Und viele Leute fragen sich natürlich, wann geht denn jetzt die nächste, wann platzt denn die nächste Blase? Hat denn die EZB noch irgendwas im Ärmel, um das noch weiter hinaus zu zögern, weil diese Negativzinsen ja auch ein Instrument sind, um eben diese Krise weiter hinaus zu zögern. Gibt es noch irgendetwas anderes, was man machen kann? Kann man noch mehr Geld ausschütten? Kann man die Zinsen noch niedriger machen? Gibt es vielleicht was ganz anderes, was ich gar nicht weiß, um quasi eine Krise in den nächsten, sagen wir mal, 2 Jahren, jetzt bin ich mal ganz vorsichtig, zu verhindern?
Also ich hatte gerade den Begriff Geldsozialismus ja schon, ich glaube, ich hatte ihn schon genannt. Wir leben im Geldsozialismus. Und da bewegen wir uns immer tiefer hinein mit dem, was die EZB, was die EZB-Geldpolitik hier angefangen hat. Ich weiß nicht, wie man ohne diese Bereinigungskrise, und im Grunde waren Krisen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, das waren eigentlich Bereinigungskrisen, sonst nichts. Das waren Bereinigungskrisen von Booms, die mit Papiergeld letztendlich erschaffen wurden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ohnehin nicht gedacht hatte, dass die EZB so viele Asse im Ärmel hat, wie sie jetzt da permanent zieht.
Stabilität.
Im Grunde ist das mit der Negativzinspolitik jetzt ein Weg, aus dem es meiner Sicht keinen vernünftigen Ausweg mehr geben kann. Jedenfalls nicht ohne diese Krise.
Könnte man noch negativer gehen mit den Zinsen? Ist doch möglich.
Also ich sage mal so, solange das Vertrauen der Menschen in das Geld halbwegs da bleibt, das heißt, dass die nicht aus dem Papiergeld flüchten, halte ich es für nicht ausgeschlossen, dass die Zinsen möglicherweise noch weiter nach unten gehen. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir echte, wirklich auch auf Darlehen negative Zinsen haben. Was natürlich die Folge sein wird, ist, dass wir einen Ansturm auf Kredite haben werden. Weil wer nicht, will nicht heute 100 Euro sich leihen, um in einem Jahr 99 zurückzuzahlen. Der nächste Schritt wäre unter Umständen, dass man Kredite zuteilt.
Also wenn man auch wer sie nicht haben möchte, oder wie?
Nein, zuteilt, sagt, dass man Kredite letztendlich rationiert. Sagt, okay, wir haben nur so viel zu vergeben, die Anfrage ist so und so hoch, weil ich meine, unendlich drucken. Okay, da wird ja wahrscheinlich das Vertrauen ganz schnell verloren gehen.
Ne? Also verdoppelt in 16 Jahren. Wer sagt denn, dass wir in den nächsten 16 nicht nochmal verdoppeln?
Ja, nicht auszuschließen. Die Frage ist nur, wann ist der Punkt erreicht, wann unter Umständen das Vertrauen der Geldhalter verloren geht?
Und was denken Sie, wann ist dieser Punkt erreicht?
Also die Prognose möchte ich mir verkneifen. Das ist auch nicht, sagen wir mal, auch mit Kenntnis der Theorien der österreichischen Schule, ist es nicht möglich, Prognosen zu treffen. Es kommt auch immer auf die äußeren Umstände an. Wir können die Theorien liefern, dass hier was gehörig aus dem Ruder läuft und dass das Geld beim Staat nichts verloren hat, das Geldwesen. Aber es lassen sich keine Prognosen treffen. Das, was wir an Krisen sehen, sind letztendlich Staats- und Staat mit staatlichem Geld verursachte Krisen. Insofern, wenn wir diesen Marktteilnehmer hier ein bisschen kleiner kriegen würden, da hätten wir alle was davon, weil unsere Möglichkeiten werden größer, Freiheiten werden größer. Und ich rede auch vielleicht von wirklichen Freiheiten und nicht nur von so, wie wir Geschäfte miteinander können, sondern von wirklichen Freiheiten.
In Ihrem Buch gibt es noch ein interessantes Kapitel, der Umwelt zuliebe. Ich denke, das ist sehr relevant heutzutage. Aber Sie sagen, dass diese Geldpolitik auch dazu führt, dass wir Ressourcen verschwenden und somit auch unsere Umwelt belasten. Könnten Sie das vielleicht noch mal erläutern? Ich weiß, Sie haben es schon ein bisschen erklärt, aber wie wirkt sich das denn dann auf unsere Umwelt aus?
An der Stelle muss ich noch mal auf diese Scheinaufschwünge zu sprechen kommen. In einem Scheinaufschwung passiert ja Folgendes, den ich mit billigem Geld anstoße, mit
Zinssenkung. Und Sie reden von der Zeit jetzt auch?
Ich rede, absolut. Ich rede, solange wir ein Geld aus dem Nichts schöpfen, egal ob das früher war, ob das jetzt ist, es gilt immer, stoße ich Investitionen an, das hatte ich schon gesagt, die sonst nicht in Gang kommen würden, die nicht, ansonsten nicht rentabel wären. Das ist im Grunde zu kritisieren. Und nachdem für jede Investition Ressourcen gebraucht werden, kann ich daraus folgern, und dass diese Ressourcen nicht ihren dringendsten Verwendungen zugeführt werden. Und wenn dann die Krise kommt, schauen Sie sich die Bauruinen in Spanien an. Oder wenn Unternehmen pleite gehen, da wurden dann anschließend Ressourcen verschwendet. Die sind zum Teil weg. Das ist das eine. Das andere ist, dass letztendlich staatliche Institutionen, auch die EU, auf die Art und Weise letztendlich über Gelder verfügen kann, über die sie sonst nicht verfügen könnte. Die Staaten wären heute, könnten nicht so viele Staatsschulden haben, wie sie es heute haben. Ergo können natürlich auch Subventionen gezahlt werden. Und machen wir uns nichts vor, wenn Sie irgendwo in irgendeiner Stadt ein Bürgermeister sind und Sie haben die Möglichkeit, einen Regionalflughafen bei sich zu bauen, Da können Sie sich durchaus vorstellen, dass die Politik da, der politische Vertreter, der Landrat oder wer auch immer, sehr daran interessiert ist, dass bei ihm jetzt ein Flughafen entsteht. Und mit Subventionen der EU und der Europäischen Investitionsbank sind mehrere hundert Flughäfen in Europa gebaut worden, die zum größten Teil unprofitabel sind. Selbst der EU-Rechnungshof hat gesagt, dass das Geld ohne Sinn und Verstand investiert wurde. Prognosen, dass da die Woche so viele Flugzeuge kommen, am Ende kommt eins. Als ich gerade hierher gekommen bin, habe ich mir noch gedacht, was muss so eine Landebahn, eine Teerschicht haben, wahrscheinlich eine ganz andere, wie das eine Straße hat. Überlegen Sie, was alleine für solche Flughäfen an Ressourcen verschwendet wurden. Gebäude, Landebahn, Startbahn, Parkplätze. Und jetzt sind sie nicht mehr profitabel. Was hat mit Umweltschutz und mit Ressourcenschonung nichts, gar nichts zu tun?
Sie sprechen ja auch davon, dass Unternehmen mit Krediten ausgestattet werden, die nicht rentabel sind. Aber nicht alles, was dringlich ist, ist rentabel zunächst einmal. Also vor allem, wenn wir über Nachhaltigkeit und Umwelt sprechen. Es gibt ja durchaus Ideen, die am Anfang äußerst unrentabel sind, dennoch sehr dringlich und die natürlich von dieser Art von Kreditvergabe auch profitieren können.
Das ist ein Denkfehler. Schauen Sie sich alleine mal die Steuereinnahmen, alleine die Bundessteuern an. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 320 Milliarden per Ende 2018. Die haben, wenn Sie den Unternehmen, den Märkten und mehr Raum geben, mehr Raum in Form, dass sie beispielsweise die Steuern reduzieren, mehr Raum für Innovationen geben, dann kann es niemand besser Ressourcen schonen und ressourcenschonende Technologien entwickeln, als es der Markt tun kann. Wir brauchen doch nur mal einen Blick in die ehemalige DDR zu werfen. Die Luft war verpestet, die Böden waren vergiftet, Flüsse und Seen waren in höchstem Grade verschmutzt.
War das so anders im Westen? Ich meine, sicherlich vielleicht in anderen Ausprägungen, aber also ich kann mich hat ja anders gewirtschaftet.
Ich kann mich an meine Kindheit entsinnen, wo wir samstags die Mülltonne in das Auto geladen haben und sind 2 Kilometer außerhalb gefahren und da war eine große Deponie und da ist alles reingekippt worden. Da gebe ich Ihnen recht. Und man konnte an dem, ich bin am Bayerischen Untermain zu Hause, man konnte auch, es war sicherlich nicht ratsam, im Main zu baden. Und das kleine Flüsschen, das bei uns durch den Ort fließt, da wäre ich sicherlich auch nicht reingegangen. Das ist aber schon lange her, dass diese Themen erledigt sind. Bei der DDR waren wir am Ende, waren wir noch überhaupt, da war es eigentlich so schlimm wie nie. Das Geld war nicht da. Sozialismus hat keine Preise, hat kein Sondereigentum. Und in dem Moment, wenn Sie keine Sondereinkommen und keine Preise haben, können Sie nicht kalkulieren. Umweltschutz kostet Geld, ja. Da, um sich diesen aber leisten zu können, muss ich effiziente Unternehmen haben. Und wie bekomme ich effiziente Unternehmen? Indem ich dem Markt, aber Achtung, ich komme vielleicht nochmal auf diesen Begriff Markt zurück, weil der hat ja durchaus eine negative Konnotation. Deswegen müssen wir vielleicht den Marktbegriff nochmal besprechen. Ich brauche den Markt, um die Ressourcen zu schonen. Und ich darf nicht mit Geld aus dem Nichts in die Zukunft greifen.
Aber Unternehmen handeln ja nicht immer unbedingt umweltschonend. Also auch wenn es, also das wäre für die wahrscheinlich noch eine weitere Ressource, die sie dafür ausgeben müssen. Und deswegen wird das nicht gemacht. Jetzt ist es ja aufgrund von Druck von außen, fühlen sich jetzt viele Unternehmen genötigt, möglichst umweltfreundlich, auch wenn es nur nach außen hin ist, zu handeln. Also, so von alleine, glaube ich, geht das doch nicht.
Warum ist denn alles sauberer geworden? Glauben Sie, dass das staatliche Gebote waren?
Auch. Also aber nicht nur, aber auch Gesetze natürlich, die erlassen werden.
Wir können uns leisten. Wir können uns diesen Umweltschutz leisten. Und damit wir uns den leisten können, brauchen wir wettbewerbliche Marktsituationen. Wir brauchen keine Gebote und Verbote.
Aber wir haben ja auch keinen Wettbewerb, zum Beispiel bei der Müllabfuhr oder so. Ich meine, es gibt doch bestimmte Dinge, vielleicht verstehe ich das jetzt auch falsch, es gibt doch auch bestimmte Dinge, wo es überhaupt kein Problem ist, dass der Staat das Monopol hat. Reden wir mal über die Müllabfuhr. Ich meine, das muss gut laufen, stabil sein, ja, wenn wir da mal die Stabilitätspolitik auch anwenden möchten. und sonst auch nicht. Es muss doch keinen Wettbewerb unter der Müllabfuhr geben. Es muss einfach funktionieren.
Ist richtig, aber ich kann Ihnen das natürlich jetzt nicht beweisen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wenn wir jetzt beispielsweise auch Müll oder so, wenn wir das privatisieren würden, vielleicht wäre es noch effektiver.
Sie unterstützen ja auch die kapitalistische Ordnung, haben ja auch gemeint, dass wir nicht in einem kapitalistischen System arbeiten aktuell. Aber Kapitalismus wird ja grundsätzlich vom Wachstumsgedanken getragen. Und der lässt sich ja, ewige Wachstum und Nachhaltigkeit lässt sich ja kaum vereinbaren. Das heißt, in einer, sagen wir mal, in einer echten kapitalistischen Ordnung, weil ich gebe Ihnen recht, dass wir definitiv nicht in einer kapitalistischen Ordnung operieren, dann wäre das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt nicht unbedingt besser geregelt, weil ewiges Wachstum funktioniert nicht mit Suffizienz und Nachhaltigkeit.
Ein lupenreiner Kapitalismus wäre nicht auf Wachstum ausgelegt. Heute stehen wir unter Wachstumszwang, ja. Wir haben immer mehr Schulden zu bedienen. Volkswirtschaften sind im Grunde überschuldet. Das setzt uns unter Wachstumszwang. Im Grunde, was wir mit einem Bruttoinlandsprodukt, an dem wir ja alles festmachen, ne? Das ist ja das Nonplusultra und das Wächst, und jetzt haben wir minus 0,2 und Rezession, ach wie schlimm, Staat, helf mal und Notenbank senkt mal die Zinsen. Das ist etwas, was wir kritisieren. Weil dieses Geldsystem, vielleicht kann man das nochmal auch hier an der Stelle mit hineinwerfen. Es macht die Menschen ja auch ein Stück weit neidischer. Es spaltet ja auch die Gesellschaft. Schauen Sie doch mal heute, wenn jetzt, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn Vermögen noch von unten nach oben transportiert wird, die Schere von Arm Reich geht auseinander. Da entsteht ja auch Neid und so weiter. Das heißt, wir können uns diese Welt, die wir hätten, wir können sie nur versuchen, wie sie aussehen könnte. Aber es wäre eine, das behaupte ich jetzt mal, die menschenfreundlicher wäre. Und wahrscheinlich auch umweltfreundlicher und nachhaltiger wäre. Und was wir natürlich auch, vielleicht ein Gedanke, den bestimmt viele Menschen im Kopf haben. Man stellt sich eine Welt vor, wie sie sein könnte, und die versucht man zu erreichen und die ist dann stabil. Die Welt wird ohnehin auch nicht stabil bleiben. Und es wird auch immer Spielverderber geben. Es wird immer Leute geben, die vielleicht betrügen wollen. Das wird es auch immer geben. Das heißt, das Paradies auf Erden werden wir wahrscheinlich sowieso nicht haben. Aber die Welt ohne staatliches Geld, vor allen Dingen ohne staatliches Geld, weil nur das hat ihn überhaupt so groß und so mächtig werden lassen, wie er heute ist, die wäre für die Menschen sicherlich angenehmer. Und das Vermögen wäre gleicher verteilt, definitiv.
Vielleicht werden wir das ja mal in Zukunft in der Praxis sehen. Ich würde das Gespräch jetzt an dieser Stelle beenden. Wer sich dafür interessiert, wie eine Welt ohne staatliches Geldmonopol aussieht, würde ich das Buch empfehlen. Da haben Sie das auf jeden Fall skizziert. Und auch weitere Fragen, die vielleicht noch hier aufkommen bei unseren Zuschauern, können gerne im Buch nachgelesen werden. Ja, vielen Dank, Herr Marquardt, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Das war der RT Deutsch Podcast.